Das Picker-Syndrom. Darum geht es heute in Episode 192 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich bin Katrin Knispel, Mentorin für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich begleite dich als Hüter zu einem entspannten Alltag mit deinen Katzen. Ganz gleich, ob kleine Frage oder große Herausforderung, ich bin an deiner Seite. Das Thema der heutigen Episode war ein Wunschthema und tatsächlich lag es jetzt schon etwas länger auf meinem Stapel. Aber heute ist dann der Tag, an dem ich diesen Hörerwunsch erfülle. Genau, Picker-Syndrom gibt es tatsächlich sowohl bei den Menschen als auch bei den Katzen. Es bezeichnet, dass letzten Endes zwanghafte Aufnehmen, Fressen von nicht fressbaren Gegenständen. Und genau wie im Humanbereich ist es bei den Katzen so, dass man den konkreten Auslöser für dieses echte Picker-Syndrom nicht kennt. Aber tatsächlich kennt man, glaube ich, ziemlich gut die Symptomatik, nämlich dass die Katze Dinge frisst, die eigentlich nicht für die Katze gedacht sind. Und genau darum soll es heute so ein Stück weit gehen, denn das wird mir viel zu oft viel zu sehr abgetan. Ja, also ha, 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 die Katze, ich kann keine Wolle rumliegen lassen. Die Katze frisst sofort Wolle, wenn die irgendwo liegt. Ich kann keine Plastikverpackung irgendwo liegen lassen. Sobald die Katze die sieht, ist die da dran. Und so ganz oft ist es dann so, gerade wenn so Sachen in Social Media irgendwie beschrieben werden, dass dann einfach nur gesagt, ja, so sind Katzen oder ja, auch macht meine auch, vielleicht Langeweile. Und dass da gar nicht weiter hinten dran geguckt wird und dass gar nicht weiter geguckt wird, naja, also das Verhalten als solches ist ja erstmal nicht normal. Also es ist ja erstmal nicht normal, dass eine Katze alles Mögliche, was eigentlich nicht fressbar ist, frisst. Beim Kitten ist das nochmal auch ganz viel Neugierde und das Leben kennenlernen und die Umwelt kennenlernen. Ja, also da ist es, wenn ich da sage, ja, das ist ein, zweimal vorgekommen und hat sich dann erledigt. Ja, okay. Ich spreche auch nicht davon, dass eine Katze mal beim Spiel irgendwie einen kleinen Teil verschluckt hat. Wobei, also da auch tatsächlich ganz wichtig, wenn ich mitkriege, dass eine Katze ein nicht fressbares Kleinteil verschluckt hat, wäre es schon bitte an der Stelle ganz sinnvoll, dass wir die Katze dem Tierarzt vorstellen, um sicher gehen zu können, dass das nicht schädlich ist und dass das natürlich ausgeschieden werden kann. Oder tierärztlich die nächsten Schritte einzuleiten. Aber ich erlebe das ganz, ganz häufig, dass ja, dass das so verharmlost wird und ach, so sind Katzen halt. Nee, so sind Katzen halt nicht. Also eigentlich ist das nicht normal. Und wir hatten vor kurzem den Fall in der Hüterbande. Und da fand ich es so ganz toll, erst wie der Hüter reagiert hat, aber dann vor allem auch, wie die Tierarztpraxis reagiert hat. Die Katze hat einen Gegenstand abgeschluckt. Der Hüter, der es Gott sei Dank auch mitbekommen hat, ist dann mit dem Tier direkt zum Tierarzt gefahren, um erstmal zu gucken, dass man das die Katze davon befreit. Und die Tierarztpraxis hat eben sofort gesagt, Mensch, lasst uns mal bitte ein Blutbild machen, damit wir gucken können, ob ein Mangel vorliegt, den wir unter Umständen im Blutbild nachweisen können. Und ich fand das so super, dass die tierärztliche Praxis da sofort in die Richtung gedacht hat und sofort gesagt hat, lass uns bitte mal weiter gucken, lass uns bitte mal hinten dran schauen, ob das im Spiel passiert ist, ob das eine einmalige Sache war oder ob das einfach nur ein gezeigtes Symptom war und ob Ursachenforschung hier für die Katze und den Hüter richtig viel Sinn macht. Fand ich schon mal großartig, denn tatsächlich, selbst wenn kein Pica-Syndrom vorliegt, aber die Katze dadurch eben auffällt, dass sie immer mal wieder oder auch häufiger Dinge frisst, an Dingen rumkaut, rumleckt, die nicht fressbar sind, ist das ein essentieller Schritt zu sagen, wir schauen mal, wie es mit den Nährstoffen bei meiner Katze aussieht. Wir schauen mal, ob da irgendein Mangel vorliegt und ob man unter Umständen da irgendeinen Nährstoff zuführen sollte. Und je nachdem, welcher Nährstoff nicht ausreichend vorhanden ist, nochmal das Futter genau überprüfen und auch nochmal genau gucken, ob es vom Stoffwechsel bei der Katze irgendein noch tiefer liegendes Problem gibt. Ja, also ist bei der Katze irgendwas im Ungleichgewicht nicht in Ordnung und kann die deshalb einen bestimmten Nährstoff nicht ausreichend aus ihrer Nahrung herausziehen. So, das hat diese Praxis gemacht, fand ich mega großartig. Innerlich habe ich diese Praxis total gefeiert, denn allein das höre ich gefühlt viel zu selten. Aber eigentlich wollten wir jetzt ja Richtung Pica-Syndrom gehen, das bei dieser Katze jetzt tatsächlich anscheinend nicht vorliegt. Also das Pica-Syndrom ist eben tatsächlich so, dass die Katzen Dinge aufnehmen, Dinge fressen, die nicht fressbar sind. Ganz oft, tatsächlich ganz oft geht es in die Richtung fadenartige Sachen, also Schnürriemen an Schuhen, Wolle, irgendwelche Fäden und Bänder, die an Gardinen sind. Der Klassiker, das Geschenkband, Wolle, also alles, was quasi fadenartig ist. Und wenn du dich schon mal so ein bisschen damit beschäftigt hast, Fremdkörper, die von der Katze abgeschluckt werden, alles, was fadenartig ist, ist einfach für die Katze ein großes Gesundheitsrisiko. So, ich habe schon gesagt, wenn wirklich ein Pica-Syndrom vorliegt, dann können wir nicht greifen, was die eigentliche Ursache ist. Dann ist es einfach wirklich ein zwanghaftes Abschlucken von nicht fressbaren Gegenständen. Ich höre und lese immer mal wieder, dass man wohl sagt, es gäbe die Thematik des Pica-Syndroms verstärkt bei orientalischen Rassen. Tatsächlich habe ich auch in Vorbereitung dieser Episode nochmal geguckt und habe da keine Quelle gefunden, die für mich jetzt so eindeutig war, dass ich gesagt hätte, ich verlinke sie dir. Also wie gesagt, ich stoße da immer mal wieder drauf, dass man sagt, bei den Orientalen kommt es häufiger vor. Aber wie gesagt, keine belastbaren Zahlen jetzt irgendwo so gefunden, dass ich mir dachte, ja, cool. Ich kenne Hauskatzen, die definitiv das Pica-Syndrom haben. Ich kenne, jetzt rechne ich gerade im Kopf nach, zwei Katzen, die in die Richtung der Orientalen gehören, die das Pica-Syndrom definitiv haben. Aber wie gesagt, also das sind so die Katzen, die ich persönlich kenne. Und das ist alles andere als repräsentativ und das ist alles andere als belastbar. Und ganz wichtig ist, habe ich ja schon gesagt, wenn die Katze irgendwie mehrfach dadurch auffällt, dass sie Dinge abschluckt, die nicht fressbar sind, dann bitte zum Tierarzt. Also nicht nur akut, weil irgendwas in der Katze drin ist, was nicht reingehört, sondern dann wirklich auch danach bitte mit dem Tierarzt großes Blutbild machen, schauen, ob da physisch was ist. Natürlich auch noch mal zu Hause für mich einfach gucken. Ist die Katze ausgelastet? Ja, oder ist es vielleicht wirklich so, dass ich die Katze vielleicht doch oft und viel nebenher laufen lasse und es einfach Langeweile ist und die Katze sich irgendwie selbst zu beschäftigen sucht? Wenn das aber ausgeschlossen ist und wenn wir dann wirklich sagen, ja, wir haben einen Pika-Kater, wir haben eine Pika-Katze. Dann ist wirklich das Einzige, was ich als Hüter machen kann, aber noch viel wichtiger, das, was ich als Hüter machen muss, ist Management im Alltag. Ich muss diese Pika-Katze letztendlich wirklich vor sich selber schützen. Das bedeutet, ich muss wirklich einmal meine komplette Wohnung scannen, so gut wie irgend möglich, muss gucken, wo habe ich überall Fadenartiges, wo habe ich überall Dinge, die die Katze abknabbern, verschlucken könnte und muss dann wirklich schauen, dass ich das ja, entweder komplett wegtue, austausche oder wenn es mobil ist, dass ich die Sachen wegpacke. Also so der Klassiker, wenn ich häkle oder stricke, die Wolle, außer wenn ich wirklich gerade häkle und stricke, ansonsten halt die Wolle wirklich wegpacken, so dass die Katze nicht drankommt. Wenn ich Besuch habe und der hat Schuhe mit Schnürriemen, dann genau wie meine eigenen Schuhe, entweder vor der Türe oder in einem geschlossenen Schuhschrank. Auch nochmal quasi den Besuch von oben nach unten scannen. Sind da irgendwelche Fransen oder so an den Klamotten? Muss ich da so ein bisschen ein Auge drauf haben? Und was natürlich bei den Katzen super, super wichtig ist, das Thema Management beim Spielzeug. Also, dass ich wirklich gucke, es darf keine Angel mit einem Faden, mit einer Schnur rumliegen bleiben. Aber tatsächlich auch so Spielsachen wie so Filzmäuse, an die ein Schwanz dran gefilzt ist. Also ich spreche jetzt tatsächlich gar nicht von den Spielsachen, wo dann irgendwas zusätzlich angenäht ist, ne? So Thema kleine Öhrchen, kleine Nase, kleiner Schwanz, sondern wirklich so Filzspielsachen, die aus einem gefilzt sind, wo hinten ein Mäuseschwanz dran ist. Das sind einfach Spielsachen, die für Katzen mit einer Pika-Thematik ungeeignet sind, die ich nicht rumliegen lassen darf, ja. Dann muss ich gucken, dass meine Filzspielsachen eben nicht so einen Schwanz dran haben oder fadenförmig sind. Ja, generell eben Solitärspielsachen immer drauf kontrollieren, ist da irgendwas Fadenartiges dran, dann sind die für diese Katzen absolut nicht geeignet, um sie rumliegen zu lassen. Dann kann ich da vielleicht wirklich sagen, ich habe es jetzt die nächste Viertelstunde gut im Auge, ich kann der Katze das Spielzeug anbieten, und muss es dann aber wegräumen. Ja, also es ist dann wirklich einfach Management im Alltag, dass ich gucke, dass es nichts gibt, was bei der Katze quasi den Trigger auslöst, dass sie solche Sachen verschluckt. Und das ist definitiv anstrengend, das ist gar keine Frage. Ich erlebe aber immer wieder Hüter, die wahnsinnig gut in ihre Rolle reinwachsen und da wahnsinnig gut drin werden, dass das so ein ganz natürlicher Alltagsablauf quasi ist, dass immer wieder geguckt wird, ist das ein Spielzeug, das für meine Pika-Katze safe ist oder ist es das eben nicht? Und was ich tatsächlich auch immer machen würde, wäre, dass ich gucke, dass ich generell Spielsachen nutze, die aus Naturfaser sind, also sprich, die aus Federn, Fell, Lederstücken sind, die unbehandelt, ungefärbt sind, dass ich sagen kann, die Katze darf spielen, natürlich. Das ist ja unglaublich wichtig für die Katze. Aber ich als Hüter wähle schon im Vorfeld die Spielsachen so aus, dass sie für die Katze möglichst safe sind. Und alles darüber hinaus packe ich wirklich nur dann aus für meine Katze, wenn ich es kontrollieren kann, wenn ich es im Griff habe. Und trotzdem ist es wirklich so, der erste Schritt ist erstmal zu gucken, mit dem Tierarzt abzuchecken, ist da vielleicht irgendwo ein Mangel, ist da vielleicht irgendwo was Krankhaftes oder wenn das nicht ist, ist es dann wirklich das Pika-Syndrom und ist es dann so, dass ich als Hüter managen muss. Und das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, dieses Alltagsmanagement. Und es ist so, ja, für die Katze so, so wichtig und so essentiell, dass der Hüter, der weiß, ich habe eine Pika-Katze, dass der bereit ist, sich da entsprechend drum zu kümmern. Und die Verantwortung einfach über das komplette Katzenleben dann bereit ist, auf sich zu nehmen.
Ja, das war's für heute mit dem Verstehe deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit anderen Cat People teilst, wenn du mir eine Bewertung dalässt oder einen Screenshot machst und bei Social Media teilst, mich und andere Cat People taggst. Ich danke dir für deine Unterstützung und wie immer am Ende von Verstehe deine Katze, knuddel deine Katzen.